Vor zwei Wochen haben wir uns einen Festplattenabsturz angeschaut. Ja, es war ein sehr ernsthaftes Problem, was wir da analysiert haben, was jeden Computerbenutzer eigentlich ziemlich ärgert, wenn die Festplatte den Geist aufgibt und auf einmal alle Dokumente, alle Bilder weg sind. Und doch haben wir über eine Lösung gesprochen, und zwar gibt es ein Diagnoseprogramm, was schon mit Hilfe neuer Technologie in den Festplatten oder da dran rechtzeitig erkennt, wann Festplatten gesundheitlich nicht mehr so gut drauf sind. Diese Programme, die zeigen dann eine Warnmeldung aus und sagen dann Achtung, und dann sollte man gewarnt sein und möglichst schnell seine Daten sichern. Und dabei ist es wichtig, das haben wir gesagt, rausgefunden, dass wir die richtigen Prioritäten setzen, dass wir zunächst mal die Datensicherung anschmeißen, dass unsere Daten, die wichtigen Dokumente und die Fotos gesichert werden. Und gleichzeitig aber auch irgendwie schon eine neue Festplatte organisieren, damit wir natürlich weiterarbeiten können. Es bringt nichts, wenn wir nur das eine haben. Wenn wir nur Daten haben, keine Festplatte, können wir nicht weitermachen. Wenn wir nur eine neue Festplatte haben, aber keine Daten, können wir auch nicht weitermachen. Also haben wir selbst die Daten gesichert, haben das in die Hand genommen und haben dann den Sohnemann nach Mediamarkt geschickt, um da eine neue Festplatte zu holen. Und wir haben ihm gewisse Kriterien mitgegeben. Wir haben gesagt, die Festplatte muss die und die Größe haben, die und die Speicherkapazität, es muss die und die Anschlüsse haben. Und als der Sohn dann vom Mediamarkt zurückkam, hat er uns die Festplatte gegeben, wir haben sie angeguckt und gesagt, ja, super, sieht alles gut aus, schnell eingebaut. Dann haben wir unseren Sicherungs-USB-Stick genommen und schnell die Daten rüber auf die neue Festplatte gezogen. Dann konnte es weitergehen. Bestehende Dokumente, die vielleicht noch nicht beendet waren, wo noch was geschrieben werden musste, die konnten wir beenden. Neue Fotos kamen hinzu. Und genauso erging es auch den Aposteln in der Gemeinde in Jerusalem. Ja, für sie war es wichtig, dass sie, als dieses Problem aufkam, was wir gleich nochmal lesen werden, dass sie dieses Problem sich annehmen und dabei gleichzeitig darauf achten, ihre Prioritäten nicht zu vernachlässigen. Und dann ging es weiter. Sie haben Kriterien festgelegt, um das Problem anzugehen, für 7 Männer, die gesucht werden sollen. Diese 7 Männer wurden ihm präsentiert. Sie haben gesagt, die sind es, haben sie in ihr Amt eingeführt, und letzten Endes schreibt Lukas uns in der Apostelgeschichte 6, das können wir jetzt nochmal gemeinsam lesen, dass es Gottes Gnade war, die dann wieder zum Vorschein kam. Dass weiterhin Menschen gerettet worden sind als direkte Folge dieses Problems und dieser Lösung. Wir lesen nochmal die ganzen Verse aus Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns wirklich ansprichst in dieser Zeit, Herr, dass dein Wort in unseren Herzen rührt und dass wir gestärkt werden für unseren Alltag, dass wir gestärkt werden, hier in der Gemeinde dir zu dienen, Herr, dass wir Freude haben, Herr, weil du unser Herr bist, der Lebendige, für den wir das tun, Herr. Dass wir Freude dabei haben, mitzuwirken daran, dass Menschen gerettet werden sollen und dass du uns dazu gebrauchen möchtest. Vielen Dank dafür. Amen. Ich hatte dieses Thema ja beim letzten Mal unter dieses Motto normales Gemeindeleben gestellt, also normal in Anführungsstrichen. weil es eigentlich nicht normal sein sollte, weil Gott sich eigentlich was Perfektes ausgedacht hat, aber hier sind Menschen am Werk, darum normal. So ist es normal, dass auch Probleme aufkommen. Und wir haben uns diese ersten beiden Punkte beim letzten Mal angesehen. Einmal Probleme und der Aufruf dazu, spreche sie offen und ehrlich an, dass wir weiterhin diesen offenen Umgang pflegen und dass wir praktische Probleme ansprechen, und gleichzeitig haben wir gesagt, dass wir bereit sind, auch mit anzupacken, dort, wo etwas auftaucht. Und zweitens, die Prioritäten zu setzen und sie klar zu leben. Wir haben gesehen, die Hauptaufgabe, gerade in Vers 4 kommt es raus, der Apostel war es, sich um das Wort Gottes zu kümmern, es vorzubereiten, auszulegen und das Gebet, um so die Gemeinde führen zu können, ernähren zu können, beschützen zu können vor äußeren, aber auch inneren Angriffen. Und so müssen diese Prioritäten klar gesetzt und gelebt werden. Und wir haben gesagt, gesehen, dass jeder, der irgendwie das Wort Gottes vorbereitet, weitergibt, dass es ganze Hingabe erfordert, alles, was man zu geben hat. Weil es ein so wichtiger Dienst auch ist, um das Wort Gottes in rechter Weise zu schneiden, wie es die Bibel an anderer Stelle sagt. Und so, wenn wir uns heute um zwei andere Punkte kümmern, einmal die Berufung, nehme sie und lebe sie ganz, bezogen auf diese ganzen Kriterien und diese sieben Männer, die da berufen worden sind. Und ganz zum Schluss werden wir dann noch dieses Fazit quasi sehen oder die Folge dessen, was sich aus diesem Problem entwickelt hat, dass es hier Gnade ist, dass Gott weiterhin schenkt, dass Menschen gerettet werden, dass es weitergeht und dass er seinen Segen dazu gibt. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, manchmal hat man einfach Stress im Alltag, Stress auf der Arbeit und Stress vielleicht in der Familie, zu Hause, und man ist leer und irgendwie möchte man auftanken. Und eigentlich sollte die Gemeinde ja so ein Ort sein, wo man auftanken kann, wo man Ermunterung bekommt, wo man Gemeinschaft haben kann, die einen aufbaut. Und dann kommt man vielleicht dahin und irgendwie ist auch Stress da. Irgendwie ist da auch etwas, vielleicht auch so ein praktisches Problem, wie es hier geschildert wird. Und man denkt, jetzt auch hier noch. Und so ist es umso besser, dass wir diesen Text studieren und sehen, wie das damals war, wie Lukas das uns niedergeschrieben hat, wie dieses Problem war, wie es angegangen wurde, wie eine Lösung gefunden wurde und wie dann wirklich das Leben, sag ich mal, weiterging, wie es erfolgreich in dem Sinne weiterging, dass sogar eine große Menge der Priester sogar zum Glauben fand und sich die Zahl der Jünger mehrte. Und wir haben gesehen, diese Prioritäten beim letzten Mal müssen richtig gesetzt werden. Und dann ist es so, dass die Apostel nicht das auch noch machen konnten, wenn sie nicht ihre andere Aufgabe vernachlässigen wollten. Und so mussten sie diese Aufgabe jemand anders geben. Und darum kümmern wir uns heute. Wir starten mit Vers 3. Seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Ja, ähnlich wie der Vater dann den Sohn losschickt zum Mediamarkt mit diesen bestimmten Kriterien, so sagen die Apostel zu diesem Gremium, zu den Brüdern, die hier waren, hey, sucht euch sieben Männer aus eurer Mitte mit dem und dem und dem Kriterium. Ja, es ist ganz interessant, diese Stellenbeschreibung hier, so möchte ich es mal nennen, dass nicht die Besten, die Klügsten, die Tollsten rausgesucht werden, sondern Kriterien, die wichtig sind für ihre Aufgabe, für das, was vor ihnen liegt. Ja? Später wird Paulus noch im 1. Timotheus 3, Verse 8 bis 13, dieses Amt eines Diakon offiziell beschreiben. Diese fünf Kriterien hier sind dementsprechend, ich nenne es einfach mal Vorreiter oder Vorankündiger für dieses Amt der Diakonen. Und so schauen wir uns diese Kriterien mal an, schauen, was wir uns davon mitnehmen können und wie viele finden wir hier. Wir finden hier fünf Kriterien. Erst einmal, es sollen sieben Männer sein. Ja, das ist das erste Kriterium, es sollen 7 Männer sein. Ja, solche Stellen hier, wie sie hier beschrieben werden, wie Petrus es sagte, oder alle Apostel irgendwie, später dann auch Paulus, die sind von der Bibelkritik sehr arg begutachtet worden. Die lassen die Apostel hier als frauenfeindlich dastehen, wenn sie sowas schreiben. Aber damit hat es überhaupt nichts zu tun. Beim letzten Mal haben wir schon gesehen, in Galater 3, 28, ich habe die Stelle nochmal hier mit aufgeführt, ich gehe gleich auf die anderen Stellen kurz noch ein, dass da nicht Mann und nicht Frau ist, sondern dass wir in Christus alle eins sind. Galater 3, 28, ihr seid alle einer in Jesus Christus. Da stehen wir alle auf derselben Stufe. Da sind wir alle einer, gleich. Nur durch Jesus Christus konnten wir auf diese Stufe gehoben werden. Niemand konnte durch Stand, durch Rasse, durch Klugheit oder so sich in diesen Stand erheben. Wir sind alle einer in Jesus Christus. Aber wenn es um Aufgaben, um Ämter, um Rollen geht, gibt Gott den verschiedenen Menschen verschiedene Aufgaben, Ämter oder Rollen. Ja? Mann und Frau haben von der Bibel her unterschiedliche Aufgaben in Familie, in Gemeinde bezüglich der Arbeit. Die Führungsrolle in der Familie oder in der Gemeinde, so sagt es die Bibel, ist den Männern überlassen worden, die damit auch die ganze Verantwortung für Christus tragen. Und daraufhin weisen eben diese Stellen hin, 1. Korinther 11 und 14, Epheser 5, bezogen auf die Familie, genau wie Kolosser 3 und 1. Timotheus 2, nochmal auf die Gemeinde bezogen. Die Bibel gibt vor, alle sind einer in Christus, aber unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Rollen, Unterschiede in dieser Richtung. Wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, dass Frauen natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt haben in der Gemeinde. Ja, wenn wir an Lydia denken, wenn wir an Phoebe oder Priscilla denken, wenn wir an dieses Prinzip denken, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen unterweisen sollen, in Titus 2, die Verse 3 bis 5, an Philippos Töchter, Dorcas wird erwähnt. Aber insgesamt sehen wir, dass gerade, wenn es um Führungsaufgaben geht, dass das, wo geistlich etwas ja, weitergegeben werden soll in der Gemeinde, dass dort das den Männern obliegt. Und obwohl es augenscheinlich was rein Praktisches ist hier, was mit diesen Tischen zu tun hat, was wir gelesen haben, so sind doch Kriterien hier vorausgesetzt, die so etwas verlangen, dass hier eine Art Führung gebraucht wird, dass Autorität damit reinspielt, Verantwortung mit reinspielt, sehen gleich noch geistliches Beurteilen ist sehr wichtig. Und so ist das erste Kriterium 7 Männer. Das zweite Kriterium ist, dass sie aus dem eigenen Kreis kommen sollen. Ja, sie sollen aus eurer Mitte oder unter euch sollen sie hergeholt werden. Ja, sollen nicht von außen, nicht von extern kommen, sondern interne Männer. John MacArthur weist dabei auf ein sehr allgemeines Problem an. Er sagt, bei der Anstellung externer Pastoren zum Beispiel aus anderen Gemeinden übersieht man oft die begabten Männer, die Gott in den eigenen Reihen großgezogen hat. Ja, also ich denke, er hat da einige Erfahrungen oder kriegt da sehr viel mit in diesem Bereich. Und er warnt davor, einfach jemanden von extern zu holen und nicht zu sehen, was Gott in den eigenen Reihen tun, was Gott in jedem Menschen in der eigenen Gemeinde wirkt. Und so geht es hier, wie wir sehen, um Interne, die herangezogen oder für diese Aufgabe bereit gemacht werden sollen. Männer aus dem eigenen Kreis. Ich habe 1. Timotheus 3, Vers 10 als Stelle einfach mal dazu geschrieben. Geht es um Diakone, die erprobt sein sollen, also die man schon kennt, die gewissermaßen sich erwiesen haben in der Gemeinde. Und nun kommen wir zu drei Kriterien, die sehr wichtig sind, die auf diese Männer zutreffen. Das dritte Kriterium, was wir finden, ist, dass sie ein gutes Zeugnis haben sollen. Ja, in der Gemeinde muss das Leben der 7 Männer untadelig sein. Auch hier 1. Timotheus 3, Vers 10 aus diesen kurzen offiziellen Beschreibung eines Diakons. Untadelig. Untadelig ist mit das Wichtigste, was hier genannt wird. Sie sollen ein gutes Zeugnis haben. Also die Witwen, die ja davon eigentlich erstmal profitieren sollen, die hier vernachlässigt wurden, die müssen letzten Endes diesen sieben Männern ein Einsatzzeugnis ausstellen können. Ohne Fehlstunden, mit besten Kopfnoten, wie auch immer. Also es muss ein Einsatzzeugnis sein, was ihnen ausgestellt wird, wo sie sagen, ja, diesen Männern, denen vertrauen wir. Und was steckt dahinter? Ich denke, einmal steckt dahinter ein Stück weit Autorität, dass diese Aufgaben gemacht werden sollen, dass da auch vielleicht mal Ansagen gemacht werden müssen. Und da ist es überhaupt nicht hilfreich, wenn die dann sagen können, ja, pff, der hat doch selber Dreck am Stecken, wie soll ich auf den hören? Darum ist es so wichtig, dass jeder Diener untadelig ist. Und somit übernehmen diese Männer hier Verantwortung, darum ist es wichtig, dass sie untadelig sind, dass sie ein gutes Zeugnis haben, dass sie als treu erwiesen worden sind, dass sie vertrauenswürdig sind, treu ihren Dienst tun, weil hier geht es um Essens-, vielleicht sogar Geldangelegenheiten und da ist es wichtig, dass da Männer sind, auf die man sich verlassen kann, die treu sind. Und das ist neben untadelig oder was dazugehört für einen Diener, so wichtig, untadelig und treue, dass man sich darauf verlassen kann, dass man weiß, ja, er ist es. Das vierte Kriterium, sie sollen voll Geist sein. Ja, so werden Stephanus hier beschrieben, in Kapitel 6, Vers 5 kommen wir gleich noch zu, nochmal an anderer Stelle, so wird Barnabas in Kapitel 11 beschrieben, er war ein Mann voll Geist, voll Heiligen Geistes. Was bedeutet das? Grob zusammengefasst bedeutet es, dass der Geist die Kontrolle über jeden Bereich des Lebens haben soll. Dass sie ganz dem lebendigen Herrn Jesus Christus hingegeben sein sollen. Natürlich wissen wir, es sind Menschen, die auch noch sündigen. Aber sie haben den Willen, ihrem Herrn ganz zu gehorchen. Sie haben den Willen, sich seinem Willen unterzuordnen. Dass sie so voll Geist sind, dass sie das tun, was ihr Herr möchte. Dass sie das wollen. In all ihrer Schwachheit. Und ich habe hier drei Stellen hingeschrieben. 2. Korinther 3, Vers 18, wo es heißt, dass wir mit aufgedecktem Angesicht auf Jesus schauen sollen. Es sollen einfach Hinweise darauf sein, wie es geht, ein Stück weit voll Geist zu werden oder mehr voll Geist zu werden, indem wir auf Jesus schauen, indem wir ihn hochheben, indem wir ihn ehren, was dann auch Epheser 5 sehr deutlich macht. Da steht, dass wir voll Geist werden, indem wir Lieder singen, geistliche Lieder und Hymnen singen, indem wir Danke sagen und indem wir uns einander unterordnen. Ich werde diese Stelle jetzt nicht hier komplett irgendwie auslegen oder viel dazu sagen. Der Jörg hat mal im Jesuspunkt über diese Stelle gepredigt, wer vielleicht diese Predigt noch haben möchte, ich habe sie noch zu Hause, kann sich über diese Stelle mal schlau machen. Weil das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle, wenn es um dieses Thema geht, Vollgeist zu werden. Und wir finden hier, dass wir voll Geist werden, indem wir geistliche Lieder singen, indem wir einander Danke sagen. Warum? Wie funktioniert das? Wie werden wir da voll Geist? Nun, bei geistlichen Liedern beschäftigen wir uns mit dem lebendigen Gott, mit seiner Größe, mit seiner Herrlichkeit, mit dem, was er geschaffen hat, mit seiner herrlichen Person. Wir richten unser Herz auf ihn aus und werden erfüllt ein Stück weit mehr mit seinem Geist. Wenn wir Danke sagen, dann sagen wir ihm Danke. Dann richten wir unseren Dank an ihm, richten unser Herz auf ihn aus und werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und je mehr wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, desto weiter nehmen wir in unserem eigenen Willen ab, unseren egoistischen Willen durchzusetzen und wollen ihn in unserem Leben groß machen. Also indem wir uns mit geistlichen Dingen beschäftigen, indem wir das Wort Gottes studieren, indem wir geistliche Lieder, Epheser 5 sagt es, singen und in unserem Herzen spielen, indem wir das tun, werden wir voll Geist. Und wir sehen für diese Aufgabe, die hier die Apostel für die, die hier diese sieben Männer ausgesucht werden sollen, bestehen geistliche Voraussetzungen. Geistliche Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Und so ist auch dieser letzte Punkt ein Stück weit geistliche Voraussetzung, dass sie voll Weisheit sind. Weisheit bedeutet, dass sie Situationen anhand der Bibel beurteilen können und dann in ihrem Leben anwenden können. Das ist eine göttliche Weisheit vonnöten. Geistliches Beurteilen der Situation anhand der Heiligen Schrift. Ja, was Jörg eigentlich heute Morgen auch schon sagte, dass wir aktuell diese Zeit auch anhand der Bibel beurteilen und mit Weisheit in unserem Leben vorangehen. Weisheit wäre in dem Fall, dass wir uns zum Beispiel nicht erschrecken lassen, sondern ermutigen lassen, weil es schon vorausgesehen wurde. Und dass wir konsequent wirklich danach leben, was Gott uns in seinem Wort sagt. Und das hört sich so einfach an, das ist es aber nicht. Diese Weisheit zu besitzen, konsequent umzusetzen, bedeutet, dass wir viel darum im Gebet ringen, dass wir weiterhin das Wort studieren, dass wir geschärft werden in unserem Blick, dass wir unsere Arbeit dran setzen und gleichzeitig wissen, dass der Herr Gnade schenkt. Und so sehen wir anhand dieser fünf Kriterien, dass es ein geistlicher Dienst ist, weil er für das himmlische Reich ist, weil er für die Menschen des Reiches Gottes ist. Die Apostel sagen damit, dass es nicht einfach jeder machen kann, sondern sie legen hier gewisse Kriterien an den Tag und zeigen damit auch, wie wichtig diese Aufgabe ist. Den Ausführenden muss man vertrauen können, sie müssen untadelig sein, sie müssen treu sein. Und so werden diese Männer ausgewählt hier, um diese Witwen zu bedienen, und die Apostel hielten sich an ihre Prioritäten. Sie behielten sich noch die letzte Einsetzung dieser sieben Männer vor, das letzte Okay quasi. Setzten sie offiziell in ihr Amt ein, indem sie nochmal für sie beteten, da kommen wir gleich noch zu, ihnen die Hände auflegten. Und dann war diese Aufgabe erfüllt, dann war dieses Problem angegangen und beiseite geschafft. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir uns nochmal fragen, was können wir denn mitnehmen? Was können wir für uns mitnehmen? Wenn wir diese Auswahlkriterien anschauen, dann sehen wir, was für eine große Verantwortung dahinter steckt. Ja? Jeder Diener soll untadelig sein. Untadelig. Jeder Dienst im Reich Gottes, sei er noch so klein, etwas, was dem Herrn und seiner Gemeinde dient. Wir sollen untadelig sein. Dem Herrn gehorchen. Und darum ist es wichtig, dass wir selbst diese kleinsten Dienste, die wir vielleicht in der Gemeinde ausführen, dass wir sie treu ausführen. Dass wir sie tun, selbst wenn es Salzstangen in diese Gläser tun ist oder Kaffee kochen ist. Dass wenn wir diesen Dienst übernommen haben, diese Berufung übernommen haben, dass wir sie treu ausführen. Und diese Treue, die wird in Lukas 16, Vers 11 beschrieben, ist eigentlich das A und O. Und hier wird gesagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Vielen treu. Das ist quasi so eine Bewährungsprobe. Wenn wir in den kleinen Dingen treu sind, dann sind wir auch im Vielen treu. Und wenn du zu einem Dienst berufen bist, wenn du dienst deinem lebendigen Herrn in der Gemeinde, dann nehme deine Berufung wirklich ernst, nehme sie wahr, lebe sie voll und ganz. Treu. Und wir sehen, dass diese Auswahlkriterien so völlig anders sind. Ja, wir würden vielleicht ganz anders jemanden auswählen. Vielleicht hätten wir hier den besten Organisator ausgewählt, der dann das am besten irgendwie koordinieren kann, dass diese Tische von den Frauen da bedient werden, von diesen Witwen. Aber Gott denkt da ganz anders. Ja, wir können, ich habe es einfach mal plastisch gemacht, wir können nicht einfach den besten Bastler die Sonntagsschule oder die Jungschar machen lassen. Wir können nicht den besten Sportler den Teenie-Kreis oder die Jugendstunde leiten lassen. Diese Gaben können helfen, keine Frage, aber es geht hier um Berufung. Es geht hier um Berufung durch den Herrn Jesus Christus. Ja, manchmal geht das ganz schnell, dass man berufen wird, indem man zum Beispiel sieht, da ist eine Aufgabe, da wird Hilfe gebraucht. Ich helfe dabei und merke, wow, und mache das über Jahre lang. Manchmal dauert es lange, dass man im Gebet darum betet und fragt, Herr, was soll ich für dich tun? Und man erkennt irgendwann, ja, das soll ich tun, das ist meine Berufung. Und es ist egal, wie es bei dir war, ob es von jetzt auf gleich oder im langen Prozess war. Wenn du eine Aufgabe hast, wenn du eine Berufung hast, dann nehme sie wahr und lebe sie ganz. Lebe sie voll und ganz. Kommen wir zurück zu unserem Text. Wenn wir in Vers 5 lesen, die Rede gefiel der ganzen Menge. Ja, dann war das, was die Apostel hier gesagt haben, einschließlich Vers 4, dass sie selbst, die Apostel, im Gebet im Dienst des Wortes fahren werden, dass es gut war. Dass das, was die Apostel hier gesagt haben, gut war und dass sie so dieses Problem in bester Art und Weise angehen konnten. Und wir schauen uns nun an, wem dieses Gremium hier ausgewählt hat. Ja, Vers 5. Sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, Philippus und Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Interessant ist, das sieht man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick, dass diese Namen hier genannt werden und dass diese Namen durchgehend hellenistisch sind. Ja, also wir rufen uns nochmal das Problem ins Gedächtnis, das war, dass die hellenistischen Witwen, also die griechisch sprechenden Juden, kann man auch sagen, dass sie übersehen wurden bei diesem Dienst. Und hier werden nun 7 Diakone erwählt, die griechische Namen tragen, Hellenisten sind und die dieses Amt ausführen sollen. Und wenn das wirklich so gedacht war, dann ist das ein sehr deutlicher Liebesbeweis dieser Gemeinde, gerade gegenüber dieser in dem Moment benachteiligten Witwen. Indem sie diese hellenistischen Juden einsetzten, diese Männer einsetzten, die sich besonders darum kümmern. Das ist nur eine Randerscheinung, aber wenn es wirklich so gedacht war, ein großer Liebesbeweis, dass sie extra diese ausgesucht haben, die auch ihre Sprache sprechen und so weiter. Und ich möchte ganz kurz über diese 7 Männer reden. Es gibt ein paar interessante Informationen und können uns davon noch eine Sache mitnehmen, die uns das, was wir schon gehört haben, eigentlich nochmal bestärkt. Also Stephanus war der Erste, der hier erwähnt wird. Seine Bedeutung des Namens ist Kranz, Siegeskranz, Krone, Siegespreis. Er wird hier beschrieben als ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Also jemand, der Feuer und Flamme für Jesus war. Der voll darauf brannte, seinem Herrn zu dienen. Und er wurde eigentlich als der erste Märtyrer so erwählt. Das ist nämlich das Interessante, dass Lukas hier Stephanus und Philippus einführte, über die wir dann die nächsten 2,5 Kapitel eigentlich lesen werden. Ja, zunächst geht es um Stephanus, seine Verteidigungsrede und sein Martyrium, was er erlebt hat. Dann in Kapitel 8 werden wir hauptsächlich auch von Philippus was lesen. Und so führt er sie hier ein und dann wird über sie ausführlich berichtet. Philippus, den interessanten Namensbedeutung Pferdefreund, der eine sehr wichtige Persönlichkeit ist, wie wir in Kapitel 8 noch sehen werden. Ja, wir haben im Hinterkopf die Apostel, die müssen ja diese Aufgabe erfüllen, die Jesus ihnen aufgetragen hat, das Evangelium bis an die Enden der Welt zu tragen. Ja, das war auch noch eine Sache, die sie organisieren mussten, vielleicht durch Missionare, wie auch immer. Und Philippus war so einer. Der ist über die Grenzen weg hinausgegangen nach Samaria, wie wir in Kapitel 8 noch sehen werden, und hat da eigentlich den Grundstein für Evangelisation gelegt. Also, 2 wichtige Männer, die erwähnt werden hier, die aber dann noch viel ausführlicher in ihrem Wirken beschrieben werden in den nächsten 2,5 Kapiteln. Und Prokorus ist die dritte Persönlichkeit hier. Von ihm wird gesagt, nach der Überlieferung, Petrus habe ihn als Aufseher, als Gemeindeleiter in Nikomenia eingesetzt. Zwischenzeitlich soll er der Sekretär von Johannes gewesen sein. Ganz interessant, als er dann nach Nikomenia wieder zurückgegangen ist, hat er dort das Martyrium erlitten. Also von dem Zweiten, von dem wir wissen, dass er für Christus in den Tod gegangen ist. Nikanor, dessen Namensbedeutung Sieger ist, von dem wissen wir nicht viel. Timon, der Ehrwürdige, der Ehrenwerte, der in Aleppo missioniert haben soll, über Zypern nach Korinth gelangt ist und dort ebenfalls das Martyrium erlitten hat. Parmenas, der unter Trajan ebenfalls das Martyrium erlitten haben soll, und Nikolaus, ein Proselyt aus Antiochia, wie hier gesagt wird. Proselyten sind die, die durch Anerkennung des Gesetzes, durch Beschneidung und durch die Proselytentaufe sich oder in die Gemeinde Israels aufgenommen worden sind. Das ganz kurz nur zu diesen Personen. Ich hatte gesagt, wir können uns eine Sache mitnehmen. Die Sache ist die, dass wir ihre Treue sehen. Wir sehen ihre Treue, sie wurden erwählt, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und ihre Treue geht bis an ihr Lebensende. Wir wissen nicht von allen, wie es um sie geschehen ist, aber wir wissen von einigen, dass sie bis zum Ende an ihrem Herrn Jesus festgehalten haben und für ihn in den Tod gegangen sind. Sie waren treu bis zum Schluss. Treue haben sie diese, ich sag mal, kleinere Aufgabe übernommen. Und treu waren sie im Herrn bis zum Ende. Ganz unterschiedliche Personen, die aber treu waren. Das hat sie verbunden, für ihren Herrn Jesus sich einzusetzen. Und das dürfen wir mitnehmen. Und darüber dürfen wir weiter nachdenken. In unserem Leben reflektieren, wie stehe ich zu diesem Wort Treue, wenn es um Aufgaben geht, die ich übernommen habe. Wie stehe ich zu meinem Herrn Jesus Christus? Und so waren es die Apostel, die dann diese Männer eingesetzt haben. Das finden wir in Vers 6. Diese stellten sie vor die Apostel. Also diese Männer sind vor die Apostel gestellt worden. Und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Ja, dieser Gemeinderat, dieses Gremium hat diese 7 Männer auserwählt anhand dieser Kriterien. Und die machten sich jetzt nun nicht einfach an die Arbeit. Sondern zunächst einmal wurden sie den Aposteln vorgestellt und die haben für sie gebetet und haben ihnen in die Hände aufgelegt. Hände auflegen ist hier, da habe ich gar nichts zu, ist einfach eine Form, in einen Dienst einzuführen, was schon im Alten Testament so gelebt wurde. Ist nichts Magisches, was da dran ist, sondern einfach die Einsetzung offiziell in ein bestimmtes Amt und unter den Segen Gottes stellen, dass man für sie betet. Und letzten Endes hängt dieses Amt sowieso von der Gnade Gottes ab. Und so wurden die hier in aller Kürze eingesetzt, haben dann ihr Amt übernommen, angefangen. Und was können wir noch mitnehmen? In unserer Gemeinde haben wir ein Beispiel auch von praktischer Problemlösung, was mir dazu eingefallen ist. Wir haben als Ältester haben wir es versäumt, Diener hier in der Gemeinde so einzusetzen, wie es hier beschrieben steht. Es wurde an uns herangetragen und wir haben gesagt, okay, für die Zukunft werden wir das so machen. Wir haben darüber gesprochen, haben uns abgestimmt, haben gesagt, in der Zukunft wollen wir das genauso machen. Es ist eine kleine Sache, aber mir ist das direkt in den Sinn gekommen, als ich hier dieses Problem sah. Ja, da hätte Murren aufkommen können, da hätte eine Lästerung aufkommen können, weiß ich nicht was. Aber das Problem wurde offen und ehrlich angesprochen. Wir haben gesagt, okay, das werden wir machen. Und damit war es eigentlich schon geklärt. Und nichtsdestotrotz, wenn du eine Aufgabe hast, dann nehme deine Berufung an und wahr. Lebe darin ganz. Lebe darin ganz und die zweite Sache, die wir vielleicht noch mitnehmen können, wenn wir auf die Reihenfolge achten, die hier beschrieben steht. Nicht von den Männern, sondern wie sie eingesetzt wurden. Ja, die haben sich nicht direkt an die Arbeit gemacht, sondern erst einmal wurde für sie gebetet und dann wurden sie offiziell eingesetzt. Und ich denke, das können wir auch für uns mitnehmen, wenn es um eine Aufgabe geht, die wir übernehmen oder auch ganz alltägliche Sachen. Dass wir nicht denken, dass Gebet etwas ist, was nutzlos ist, was verlorene Zeit ist, unproduktiv ist. Jetzt gerade vom 8. Januar ist in der IDEA-Zeitschrift war das Thema über das Gebet und im Interview hat er gesagt, dass wir oft Gebet als verlorene Zeit sehen, weil da nichts Produktives gemacht wird. Aber das ist absolut nicht so, weil da jemand anders dann wirkt, weil wir unsere Sorgen, unsere Probleme, Nöte, unsere Bitten, unseren Dank an Gott abgeben und er derjenige ist, der, schon wenn es in seinem Willen ist, zu dieser Zeit wirkt, der aktiv wird. Und so ist es vielleicht mal drauf und dran, auch über dieses Thema nachzudenken, über dieses Thema Gebet nochmal, weil er auch da in dem Interview sagte, und dass wir oft gebetsmüde werden. Dass wir darüber nachdenken und sehen, hey, Warum ist es bei mir vielleicht nicht so? Möchte ich nicht mal anfangen, vielleicht vorher zu beten, morgens nach dem Aufstehen zu beten, für den Tag zu beten, bevor ich was anfange? Wenn ich eine Aufgabe übernehme, dass ich davor bete, dass ich vor der Arbeit bete. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das mal mitnehmen in die kommende Woche und danach, dass wir darüber nachdenken und vielleicht erkennen, wie gut und wie wichtig es ist, dass wir ständig in Kontakt mit unserem Herrn Jesus sind. Das waren diese 7 Männer. Wir gehen zurück in unser Arbeitszimmer. Die alte Festplatte hat ihren Geist aufgegeben. Glücklicherweise aber haben wir die Daten retten können. Die neue Festplatte ist super. Die ist super schnell und wir haben uns entschlossen, sie direkt einzubauen, auszuprobieren und auch wirklich die Geschwindigkeit zu testen. Und wir haben gesehen, durch unsere richtige Prioritätensetzung haben wir noch unsere Daten, das ist gut. Wir können direkt weiterarbeiten. Die paar Dokumente, die wir schon geschrieben hatten, noch nicht fertig waren, können wir zu Ende schreiben. Und es war super. Weitere Urlaubsfotos kommen hinzu. Und so ähnlich finden wir das dann auch in Vers 7. Damit kommen wir auf die Zielgerade zum Abschluss für heute. Und das Wort Gottes wuchs, die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Also hier wächst etwas. Hier mehrte sich etwas sehr. Eine große Menge wurde dem Glauben gehorsam. Also hier passiert etwas Bombastisches, was Lukas hier beschreibt. Und das ist die Gnade, unter der ich diesen Vers stellen möchte. Das ist Gnade, dass das Wort Gottes so weiter wachsen konnte. Trotz all dieser Anfeindungen durch den Hohen Rat vorher, der sie mundtot machen wollte. Trotz der Sünde, die bei Ananias und Sapphira war, die Gemeinde gefährdet hat. Trotzdem, dass hier dieses Problem, dieses Murren aufkam. Dieses Problem wird überwunden und die Gemeinde wächst weiter. Das ist Gnade. Und hier schreibt Lukas das direkt im Anschluss. Als Folge dieses richtigen Priorisierens, dieses richtigen Einsetzen der Lösung, dass es weiter wächst, dass es weitergeht, dass es vorangeht. Ja? Das Wort Gottes wuchs. Die Gemeinde mehrte sich sehr. Wir haben ganz viele Stellen in der Apostelgeschichte, wo wir das immer und immer und immer wieder finden. Ja, bis Apostelgeschichte 19, vielleicht danach auch noch. Wir sind Diener des Wortes Gottes und wir dürfen das Evangelium weitergeben. Wir dürfen seine gute Botschaft weitergeben. Und Gott hat hier seinen Segen dazu gegeben, dass die Apostel das Wort Gottes nicht vernachlässigt haben. Dass sie weiter im Gebet festgehalten haben und eine andere Lösung gefunden haben. Dass es jemand anders übernimmt, was dort auf sie zugekommen ist. Dass sie durch Gebet und durch das Wort Gottes auslegen, die Gemeinde weiter unterstützen können und dass andere die Gemeinde so dann unterstützen können und Freiraum für den Apostel wiederum geschaffen haben. Und so war es ihre Aufgabe, die sie wahrgenommen haben und wo alle letzten Endes Diener waren. Die einen waren Diener des Wortes, die anderen waren Diener dessen, was hier geschrieben steht, dieser täglichen Bedienung. Und so ist es eine Gnade hier, dass viele Menschen gerettet werden, dass sie hinzugetan werden. Und wir sehen, das passiert hier aus der Verkündigung. Und ich habe diesen Vers einfach nochmal hier mit aufgeführt, was man sich auch notieren sollte. Römer 10, Vers 9, 10, Vers 17, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Und die Verkündigung, was ist die Verkündigung? Sind die Worte Gottes. Römer 10, Vers 17. Darum war es so wichtig, dass die Apostel daran festhielten, an dem Wort Gottes und weiter verkündigt haben und dass daraus Glaube entstanden ist. Ja, wir sehen sogar hier, was man vor einigen Tagen, Wochen, Monaten, wie lange auch immer das her ist, niemand für möglich gehalten hätte, dass sogar einige Priester zum Glauben gekommen sind. Ja, die sich bekehrt haben, zu Jesus hin, umgekehrt sind. Ja, hier steht das mit diesem Ausdruck, sie wurden dem Glauben gehorsam. Glauben meint nicht einfach eine Welle, eine Euphorie oder Glück zu erleben, sondern es hat etwas mit Gehorsam zu tun. Ja, Werner de Boer aus der Wuppertaler Studienbibel, den möchte ich noch einmal zitieren, er sagt klar und fest ist der Glaube nur dann, wenn er sich gehorchend einer Wahrheit unterwirft, die in Gottes Handeln in Jesus unwidersprechlich vor uns steht. Ja, wenn wir uns dieser Wahrheit unterwerfen, also wenn wir sagen, das ist Gottes Handeln, das ist Jesus, der vor uns steht, der uns seinen Auftrag gegeben hat, das ist Gottes Handeln in unserem Leben. Ich bin dem gehorsam. Bestes Beispiel ist immer noch, finde ich, Abraham, der so gehorsam war, der gesagt hat, ja, Isaak, mein Sohn, okay, komm mit. Und Gott sagte ihm, du musst ihn opfern. Und er nahm ihn mit und er war Gott gehorsam aus seinem Glauben heraus. Dass wir Jesus, wie der Herr Bohr das sagt, der vor uns steht, Gottes Handeln, was vor uns steht, dass wir es annehmen. Dass wir ihm vertrauen, dass wir daran glauben, dass er es recht machen wird und dass wir ihm in dieser Sache gehorsam sind. Jesus ist diese Wahrheit. Ihm wollen wir Folge leisten und ich wünsche mir, dass wir durch diese vier Punkte vielleicht neu ermutigt werden, vielleicht einige kleine Themen nochmal neu angesprochen werden, dass wir über Dinge nachdenken können, dass wir weiter daran arbeiten, dass wir weiter im Gebet aneinander denken und füreinander beten, dass wir daran festhalten und dass wir sehen, wie Gott in dieser Gemeinde hier wirkt. Dass dieses normale Gemeindeleben auch bei uns so normal ist, in dem Sinne, dass wir gestärkt vielleicht aus solchen Problemen hervorgehen. Dass wir diese Abhandlung hier vielleicht als Vorbild sehen. Dass wir diese Punkte nehmen und wirklich durchdenken. Und dass wir letzten Endes dahin kommen, dass es der Herr ist, der lebendige Herr, der Gnade schenkt, auch in unserer Gemeinde. Dass wir dafür arbeiten, aber dass seine Gnade es ist, die zählt. Amen.